Deutschlandfunk. Streitkultur.
Herzlich willkommen zu dieser Streitkultur. Mein Name ist Jonas Rehse. Und unter diesem, meinem echten Namen, bin ich auch im Netz unterwegs und aufzufinden in sozialen Netzwerken wie Twitter zum Beispiel. Und unter diesem Namen beteilige ich mich auch an Diskussionen und Debatten im Netz. Anders als viele Nutzer, die unter Pseudonym, unter Künstlernamen oder einem Fake-Namen, unter falschem Namen posten, liken oder eben auch hassen. Hass und Hetze im Netz ist wahrscheinlich so alt wie das Internet selbst. Und dass dieser Online-Hass auch in die reale Welt übertreten kann, das ist nicht erst klar geworden, als wütende Corona-Gegner vor Häusern von Politikern aufmarschiert sind. Mehr als 2/3 aller Nutzer von sozialen Medien haben schon mal digitale Gewalt erlebt. So eine repräsentative Umfrage von Ende letzten Jahres. Und wie man dieser Gewalt begegnen kann, wie man sie einhegt und ihr entgegentreten kann, das ist das Thema in dieser Ausgabe der Streitkultur. Denn ein Vorschlag, der immer wiederkehrt, ist der, die Anonymität im Netz einzuschränken. Nur wer sich eindeutig identifiziert, soll seine Meinung sagen dürfen. Eine Frage, die in Teilen momentan auch vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt wird. Ein Urteil ist kommende Woche zu erwarten. Der Gedanke dahinter, wer sich klar zu erkennen gibt, der ist weniger aggressiv in seinen Äußerungen und er ist vor allem schneller strafrechtlich zu belangen.
Ich musste das alles einfach schlucken und konnte gegen niemanden was angehen, weil die auch teilweise alle falsche Namen benutzt haben da drin, sodass man das auch gar nicht rückverfolgen konnte. Wer war diese Person, die mich da jetzt angegriffen hat oder Sonstiges?
Es gibt wirklich gute Gründe, um sich auch im Netz anonym äußern zu können. Wenn ich Missstände aufdecken will, Angst dann um meinen Arbeitsplatz hätte, dann muss es auch möglich sein, sich anonym zu äußern.
So die Perspektive der Influencerin Chanel Attermann im ZDF, ein Opfer digitaler Gewalt, und dagegen der aktuelle Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Sein Statement stammt aber noch vor seiner aktuellen Ministeraufgabe. Anonym im Netz, ja oder nein? Wie Hass und Hetze im Internet bekämpfen? Das sind die Fragen der heutigen Streitkultur und dazu begrüße ich die beiden Gäste. Beide sind uns aus Berlin zugeschaltet. Einmal die Buchautorin und Politikwissenschaftlerin Katharina Nokun und der Medienanwalt und Honorarprofessor für Persönlichkeits-, Presse- und Medienrecht an der TU Dresden, Christian Scherz. Schön, dass Sie beide da sind.
Hallo.
Guten Tag.
Wie immer starten wir in diese Sendung mit einem kurzen Impuls. Beide von Ihnen haben jetzt jeweils eine Minute Zeit, um Ihren Standpunkt kurz klarzumachen. Frau Nokun, wollen Sie anfangen?
Gerne. Als Autorin, die zum Thema Rechtsextremismus und Verschwörungserzählungen publiziert, gehören Hass gegen meine Person zu meinem Alltag. Ich finde ihn auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und in meinem Mailpostfach. Gerade aufgrund dieser Erfahrung bin ich aber eindeutig gegen eine Klarnamenpflicht. Denn wenn wir Menschen dazu zwingen würden, nur noch unter richtigen Namen zu posten, hätte das ganz schön viele hässliche Nebenwirkungen. Nicht wenige der Hassbotschaften, die ich bekomme, sind mit echten Namen unterzeichnet. Diese Leute werden weitermachen. Vielleicht schreiben sie mir dann Mails statt Tweets. Wird es dadurch besser? Nein. Gleichzeitig würden aber viele derjenigen verstummen, die sich gegen Desinformation und Hetze stellen. Warum? Naja, stellen Sie sich vor, Sie und Ihre Familie leben in einer Region mit starker rechtsextremer Szene. Würden Sie dann unter echten Namen posten wollen, dass Sie diese Gruppen ablehnen? Ja, oder würden Sie das doch lieber unter Pseudonym tun, weil Sie Angst haben, dass sonst der Briefkasten an Ihrem Haus brennt? Meine Sorge ist, viele wichtige Stimmen würden bei einer Klarnamenpflicht verstummen. Und die Hetzer hätten am Ende doch irgendwie gewonnen.
Danke, Katharina Nokun. Und jetzt Christian Scherz mit der Gegenrede, bitte.
Sehr gerne. Hass im Netz, Diffamierungen und sogar Morddrohungen sind im Internet mehr Regel als Ausnahme. Der Rechtsstaat hat nach meiner Meinung in den letzten Jahren die ihm obliegende Aufgabe der Rechtsdurchsetzung gegen Hasskriminalität im Netz aufgrund eines, wie ich finde, fehlenden Problembewusstseins lange vernachlässigt. Vielleicht auch, weil immer wieder die Stimmen aus der Netzcommunity kamen gegen eine Klarnamenpflicht. Er nähert sich dem Thema daher auch weiterhin nur zögerlich. Die Würde des Menschen scheint im Augenblick im Internet doch nicht so unantastbar zu sein, wie es das Grundgesetz oder auch die EU-Grundrechtscharta vorschreiben. Meines Erachtens brauchen wir eine Klarnamenpflicht, ein Anonymisierungsverbot, da das erstmals eine entsprechende Abschreckungswirkung entfaltet. Wenn der Nutzer seine Botschaften verpflichtend nur unter seinem bürgerlichen Namen kundtun kann, denkt er vielleicht intensiver über den Inhalt seiner Äußerung nach, zumal er sich bewusst ist, dass er ab jetzt auch haftet. Sicherlich werden sich auch davon die hartgesottenen Hetzer und Pöbler, wie meine Vorrednerin sagte, nicht unbedingt abhalten lassen, das Haten weiter zu betreiben. Das Ziel muss aber sein, dass der Wutbürger, der auch oft aus der Mittelschicht kommt, davor Angst hat und abgeschreckt ist, wegen seiner Hasskommentare im Internet genauso wie im analogen Leben verfolgt und verantwortlich gemacht zu werden. Wer sein Grundrecht auf Meinungsfreiheit ausübt, was er selbstverständlich tun muss und soll, sollte das aber unter seinem Namen tun und dazu stehen, was er sagt. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum im Internet etwas anderes gelten soll als in den tradierten Medien oder der analogen Welt. Auch die Schülerzeitung muss einen Verantwortlichen im Sinne des Presserechts benennen. Warum dann nicht der Hater im Netz?
Danke auch Ihnen. Ja, Sie beide, Frau Nocco und Herr Schalz, Sie eint zumindest der Wille, etwas gegen Hass im Netz zu tun. Nur die Vorgehensweise unterscheidet Sie. Herr Scherz, der Bundesgerichtshof 2009, Sie als Jurist wissen das sicherlich, der hatte eine anonyme Nutzung dem Internet immanent bezeichnet. Ist das überholt?
Das ist auf jeden Fall überholt und ich glaube auch, dass die Richter in Karlsruhe das überdenken werden. Ihnen war damals nicht, schon bei der Spick-Mich-Entscheidung damals, wo man eben anonym den Lehrer bewerten konnte, hat das Bundesverfassungsgericht und auch der BGH haben von der Meinungsfreiheit gesprochen, die ansonsten eingeschränkt würde, wenn man jetzt seinen Klarnamen nennen muss. Ich glaube, da waren sich die Herren Richter in Karlsruhe nicht bewusst, was sie auch durch diese Entscheidung ausgelöst haben. Nämlich das Hauptproblem, was ich auch jeden Tag als Anwalt von Betroffenen habe, die Opfer von Mobbing, Hate Speech, Fake News, News oder auch Stalking sind. Das Hauptproblem ist eben im Netz, dass man den Verantwortlichen nicht finden kann. Man kann gegen ihn nicht ermitteln, man kann ihn nicht auf Unterlassung oder weitergehende Ansprüche in Anspruch nehmen. Und indem eben damals die Richter diese Weiche so gestellt haben, ist eben dem Ganzen, was wir jetzt haben, Tor und Tür geöffnet worden. Man muss keine Angst haben, dass einem irgendwas droht. Man kann praktisch ungebremst haten und den anderen diffamieren und öffentlich vorführen. Und was ich besonders problematisch finde, ich sage es auch immer zu meinen Studenten, dass sich auch meine Arbeit als Anwalt für Persönlichkeitsrecht hat sich natürlich durch die digitale Entwicklung massiv verändert. Während früher Persönlichkeitsrechtsprobleme letztlich die Probleme von Prominenten waren, die gegen die Zeitung, also das Papier, vorgehen mussten, kann eben heutzutage jeder jeden anonym öffentlich vorführen und das Ganze auch noch weltweit und damit eben auch nicht selten schlimme psychische und auch sogar körperliche Folgen auslösen. Das ist das eine. Und das andere, wenn ich jetzt noch sagen darf, wenn der Hater oder wenn der Wutbürger in seinem Hass glaubt, er kann alles von sich geben, hat keinerlei Begrenzung, wird sich die Entwicklung fortsetzen, wie wir sie ohnehin haben. Wir haben eine derartige Verrohung im Netz. Der Umgang, der Meinungsaustausch ist völlig verwahrlost. Es gibt keine Grenzen mehr. Und das hat mit einer Debatten-, Streit- oder Diskussionskultur nichts mehr zu tun. Und ich bin weiterhin der Auffassung, auf Worte folgen Taten.
Frau Nocco, Abschreckung ist so eins der zentralen Argumente, wenn ich das so richtig sehe, von Herrn Scherz. Sie hatten in Ihrem Impuls gesagt, das wird nichts bringen, weil diejenigen, die weiter hassen, die werden auch andere Wege finden oder einfach unter klarem Namen weiter ihre Hassrede im Internet führen.
In meiner Arbeit beobachte ich vor allem die rechtsextreme Szene, die verschwörungsideologische Szene auf Telegram. Und was man dort sieht, ist, dass extrem viele Menschen auch mit richtigen Namen unterwegs sind. Es gibt Leute, die machen Sprachnachrichten. Also man kann an der Stimme allein schon mit ein bisschen Rechercheaufwand herausfinden, wer ist das. Wir haben Influencer, die mit richtigen Namen unterwegs sind oder die auch in Videos auftreten. Das heißt, man kann sie mit ein bisschen Rechercheaufwand identifizieren, die Hass und Hetze verbreiten, die Lügen verbreiten. Das heißt, Anonymität ist in dieser Szene, würde ich sagen, nicht unbedingt das Problem. Also wir hatten in den letzten Monaten auch immer wieder Berichte von Presserecherchen, wo man herausgefunden hat, dass dort einzelne Gruppen, dass in einzelnen Gruppen beispielsweise Absprachen kursieren, dass man jemanden ermorden möchte, dass man für einen Tag X sich vorbereitet. Und das waren alles Dinge, die haben Journalisten herausgefunden, wo ich mich gefragt habe, naja, warum war die Polizei denn nicht da? Ja. Also das sind eigentlich Dinge, wo ich erwarten würde, dass Ermittlungsbehörden gerade ein Auge drauf haben. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass aus dieser Szene auch ein reales Gewaltpotenzial heraus stattfindet. Und meine große Sorge ist eben, dass wenn man beispielsweise sagt, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, da ist jetzt überall eine Klarnamenspflicht, dann wird sich der Hass einfach verlagern. Das Problem ist, wenn man jetzt sagt, die müssen alle mit Klarnamen unterwegs sein, dann ist die Frage, ja, einige werden weiterhetzen, einige vielleicht nicht, aber wie viele Frauen werden dann noch so entsprechende Posts veröffentlichen? Nicht jeder ist gewillt, eine öffentliche Person zu sein. Nicht jeder hat einen Personenschutz, den beispielsweise ein Minister hat, wenn er zum Thema Verschwörungserzählung sich ganz klar positioniert. Ja, so Menschen, die transsexuell sind, die homosexuell sind, die werden sich zu bestimmten Themen einfach auch nicht mehr äußern. Und ich sehe einfach, ja, das Risiko, dass die Gefahren oder die Kollateralschäden sozusagen so viel größer sind als das, was man sich dadurch erhofft. Es gab auch Untersuchungen, beispielsweise in Südkorea, da gab es zwischendurch mal eine Klarnamenspflicht. Die kommen zu dem Ergebnis, dass es nur einen geringen Zusammenhang zwischen Klarnamen und Höflichkeit gibt. Ja, also Menschen, die vorher durch intensive Beleidigung anderer aufgefallen waren, die haben ihr Verhalten auch nach Einführung einer Klarnamenspflicht meistens nicht geändert.
Sie haben natürlich in einem Punkt recht, es ist eine Gesamtabwägung, die man vornehmen muss. Welche Einschränkungen entstehen durch eine Klarnamenpflicht? Sie sagen, ich traue mich dann nicht mehr, meine politische Äußerung, meine politische Meinung oder auch meine Auffassung zu bestimmten Dingen in der Gesellschaft zu äußern, wenn ich es nicht unter Pseudonym machen darf, weil die Gefährdungslage inzwischen so ist, wie Sie sie beschreiben. Da haben Sie sicherlich recht. Auf der anderen Seite wird es aber keinerlei Begrenzung dieses Hasses geben, wenn wir nicht eine Klarnamenpflicht einführen. Und Sie müssen doch bedenken, wenn Sie jetzt als Autorin sich zu diesen Dingen in einer Zeitung äußern würden oder Sie würden ein Buch schreiben hierzu, gibt es klare Regelungen, dass man dort jemand haftbar machen kann für das, was er schreibt und veröffentlicht. Man sagt also unter seinem Namen, das ist meine Meinung. Und das ist die Idee der Meinungs- und Pressefreiheit und auch Kunstfreiheit in Deutschland. Und dann sagt man, im Netz müssen andere Regeln gelten, weil ich hier mir noch mehr zu sagen traue als in meinen Schriften. Also diese These überzeugt mich nicht. Und auf der anderen Seite, wenn es keine Begrenzung wegen einer Haftbarmachung von den Tätern gibt, werden wir dieses Phänomen nicht nur nicht in den Griff kriegen, wir werden eine noch schlimmere Verrohung und noch mehr Beleidigungen erfahren. Weil, wie gesagt, nur die Haftbarmachung der Täter überhaupt praktisch dazu führen wird, dass sie aufhören. Und ich habe eine andere Erfahrung als Sie. Ich habe viele Mandanten, die, Sie kennen es ja auch etwa von Dunja Halali, die mal zu ihren Hatern gegangen ist, wenn die dann direkt angesprochen werden, sind die oft sehr kleinlaut. Und das war Renate Künast, Sie haben völlig recht, verzeihen Sie. Wenn die dann zu ihren Hatern gehen und sie damit konfrontieren, wie sie das gemeint haben, dann werden die oft sehr kleinlaut. Und ich selber habe auch Strafverfahren gegen Leute betrieben, die mich mit Hass überschüttet haben. Als ich eine grünen Politikerin gegen eine Aussage der AfD vertreten habe, bekam ich eine E-Mail, da übrigens, da gebe ich Ihnen recht, sogar unter Klarnamen, mit der Aussage, Anwälte wie du gehören ins Gas geschickt. Ich habe den angezeigt und dieser Mann ist angeklagt worden. Und ich glaube, man kann viele dieser Hassbürger und Wutbürger, die sich im Netz ungebremst und unsanktioniert äußern, doch wieder ein bisschen zur Raison rufen und wieder den Rechtsstaat durchsetzen und die Grundrechte durchsetzen, indem man gegen sie vorgeht. Und ich glaube, einen großen Teil von diesem Hass werden sie im Netz meines Erachtens dadurch einfangen können. Das kann ich leider empirisch noch nicht beweisen. Ich weiß aber, dass Sanktionen des Strafrechts natürlich Folgen haben, dass der Täter im Nachhinein sich überlegt, ob er so etwas nochmal macht. Das ist ja die Idee von Strafe, nämlich die Prävention. Und die Prävention kriege ich hier nur gewährleistet, wenn wir eine Klarnamenpflicht einführen. Das ist aber eine Abwägung, wo ich Ihnen recht gebe. Es gibt natürlich Folgen, die Sie benannt haben. Ich glaube, nur eine Abwägung ist es für die Streitkultur und unseres gesellschaftliches Miteinander klüger, die Klarnamenpflicht einzuführen.
Da haben Sie jetzt schon den Sendenamen gesagt. Sie hören die Streitkultur im Deutschlandfunk zum Thema Anonymität im Netz. Frau Nukun, ich denke, Sie sind ja schon einer Meinung, dass man irgendwie mit diesem Hass im Netz umgehen muss und ihn versuchen muss einzuhegen. Sie sind jetzt gegen eine Klarnamenpflicht oder überhaupt gegen eine Identifikation der Nutzer im Netz. Was würden Sie denn vorschlagen, wie richtig mit diesen Hassreden umgehen? Sie sind ja selbst, wie Sie auch sagen, regelmäßig Opfer dessen.
Ich bekomme, wie gesagt, all das auch selbst am eigenen Leib zu spüren. Und zwar seit vielen, vielen Jahren. Ja, in Form von massiven Drohungen. Mir wird unterstellt, ich wäre Teil einer jüdischen Weltverschwörung. Leute wollen mich vergewaltigen, töten. Mir wird geschrieben, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wo deine Familie wohnt. Ich kenne das alles. Mein Problem in der Praxis ist vor allem, und ich glaube, da geht es eben vielen Betroffenen ähnlich, die in der Öffentlichkeit stehen. Man bekommt teilweise so viel, dass man nicht hinterherkommt. Ja, also wenn eine Situation entsteht, wo beispielsweise ein Multiplikator aus der rechtsextremen, antifeministischen oder verschwörungsideologischen Szene so einen Tweet von mir nimmt beispielsweise und schreibt so hier, mit der müsst ihr euch mal beschäftigen, dann bekomme ich ja so zwei Drohungen, Hassmeldungen pro Minute. Ja, und das geht dann halt mehrere Stunden den ganzen Tag. Ich komme da nicht hinterher. Ja, also selbst wenn man sagt, es gibt eine Klarnamenspflicht, ich könnte die alle in Grund und Boden klagen, dann müsste ich da hinterherrennen und so weiter und so fort. Was ich momentan einfach sehe, was fehlt, ist, es braucht Hilfsstellen, die Betroffene unterstützen in solchen Situationen, die ihnen vielleicht auch den juristischen Teil abnehmen, die beim juristischen Teil, und auch das ist ein Problem, darauf achten, dass beispielsweise die Adresse von Betroffenen nicht in solchen Verfahren landet, damit die Gegenseite das einsehen kann. Da habe ich eben auch Fälle aus dem Bekanntenkreis, wo das nicht so war. Die betroffene Person musste dann leider umziehen. Was ich auch sehe, ist, dass wir große Multiplikatoren mit immenser Reichweite haben. Auf Telegram teilweise 100.000 Abonnenten, wo jeder weiß, wie die heißen. Also die Behörden wissen auch, wo die wohnen. Die machen einfach weiter und das hat keine Konsequenzen. Ich möchte gerne ein weiteres Argument noch in diese Diskussion reinbringen, was überhaupt noch nicht diskutiert wurde. Und zwar das Thema Datenschutz in Verbindung mit großen Plattformen. Ja, also wir diskutieren seit Jahren, es ist ein Problem, dass Facebook, Google und so weiter uns durchleuchten. Klarnamenspflicht ist für diese Unternehmen sozusagen der heilige Gral. Ja, also wenn der Staat uns alle dazu zwingen würde, mit echten Namen unterwegs zu sein, dann hätten diese Unternehmen derart umfassende Profile mit einem echten Namen verknüpft, wie sie sich seit Jahren ja vielleicht in ihren kühnsten Träumen nicht erhofft hätten. Und das ist eben ein Punkt, der aus meiner Sicht ja weit über das Thema auch Hass im Netz, wie gehen wir damit um, hinausgeht, hin zu der Frage, wie weit wollen wir uns eigentlich durchleuchten lassen?
Stichpunkt, die Betreiber dieser Netzwerke, die haben natürlich auch ein eigenes Interesse, wie Sie sagen, Frau Nukun, Sie sind profitorientiert und ich glaube, Sie leben natürlich auch ein Stück weit von der Kontroverse. Aber Herr Scherz, Sie wollten vorher auch noch zu einem anderen Punkt was sagen. Vielleicht können Sie aber auch gleich noch was gegen oder zu diesem Argument der Interessen der Unternehmen sagen.
Also was Sie eben ausgeführt haben, dass Sie sagen, man kommt ja eh nicht mehr hinterher, deswegen macht doch eine Klarnamenspflicht keinen Sinn. Das ist meines Erachtens wirklich eine Kapitulation vor dem Rechtsstaat, dass man sagt, die normative Kraft des Faktischen ist so, wir kommen ja eh nicht mehr hinterher, denn selbst wenn es eine Klarnamenspflicht gäbe, würde man es faktisch nicht schaffen, gegen diese Leute vorzugehen. Dieses Argument lasse ich nicht gelten, weil da muss es eben gewährleistet sein, dass diese Leute verfolgt werden. Und ich finde, zu sagen, es bringt ja eh nichts, weil es ist zu viel, ist schlicht und einfach kein Argument. Da muss die Justiz,
ich hab nur gesagt,
da muss der Staat.
Ja, es würde mir nicht konkret helfen.
Es würde Ihnen vielleicht konkret nicht helfen. Ich glaube das aber nicht. Wenn Sie die Dinge der Polizei oder übergeben würden, müssen die ermitteln. Sie haben eine Pflicht zu ermitteln. Es sind nämlich Offizialdelikte. So, das ist das eine. Das heißt, dieses Argument, das ich, muss ich leider sagen, überzeugt mich nicht, sondern ich bin der Auffassung, da muss der Staat, da muss der Gesetzgeber, und da müssen eben die Mittel geschaffen werden, um diesen Taten, wo auch Sie Opfer waren, praktisch was entgegenzusetzen. Das ist das eine. Das Argument mit dem Datenschutz vor den großen amerikanischen Konzernen, wissen Sie, ich habe vor über 10 Jahren ein Buch über den Verlust der Privatsphäre, privat war gestern, hieß das, geschrieben und habe damals schon festgestellt, es ist auch hier wahrscheinlich, was dieses Problem Datenschutz und Daten an amerikanische Großkonzerne angeht, da bin ich ausnahmsweise wirklich der Auffassung, da ist es wahrscheinlich jetzt wirklich fast zu spät. durch Facebook, durch Google, durch Twitter, durch Instagram, durch Kreditkartenorganisationen. Natürlich konnte die NSA damals, indem sie einfach Daten dieser verschiedenen amerikanischen Konzerne praktisch theoretisch hätte erfassen können, können sie über jeden, der einmal mit diesen Konzernen praktisch seine Daten zur Verfügung gestellt hat, komplette Profile erstellen. Das ist ein Problem, da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist schier unerträglich. Das ist auch viel zu spät auch erkannt worden, dass hier private Konzerne in Silicon Valley auch von uns Europäern eigentlich ein komplettes Profil erstellen können, weil es nicht anders geht, als dass man seine Daten da zur Verfügung stellt. Aber da glaube ich jetzt ganz ehrlich, da ist fast schon Hopfen und Malz verloren.
Ich hatte jetzt den Eindruck, dass die Lösung allein darin bestünde, dem Staat genügend Mittel zur Verfügung zu stellen, um diese schiere Masse an Hasskommentaren aufzuarbeiten. Reicht das denn überhaupt oder ist nicht doch auch, was jetzt auch so ein bisschen in diese Richtung geht, das Problem, die Betreiber, die oft nicht mitspielen, die Nutzerdaten sicherlich jetzt auch schon schneller ermitteln können, als sie machen oder jetzt auch schon schneller gegen bestimmte oder auf bestimmte Hinweise reagieren?
Also ich finde, das kann ich gleich sagen, um es kurz zu sagen. Mhm. Ich glaube an die normative Kraft des Faktischen. Wenn es eine Klarnamenspflicht gäbe, wird es weniger, bin ich mir sicher, weil bestimmte auch bürgerliche Schichten werden sich überlegen, ob sie das jetzt von sich preisgeben oder ob sie da mit einem Strafverfahren rechnen. Sei es man ist Lehrer in Sachsen oder Polizeibeamter in Thüringen, hat einen Job in Baden-Württemberg. Und da muss man sich überlegen, wenn ich dann sanktioniert werde, wenn ich eine Verurteilung habe, ist es in meinem Führungszeugnis, mache ich es oder mache ich es nicht? Das ist das eine. Und ich glaube, das andere ist, ja, das Haftungsprivileg der Plattformbetreiber ist auch ein Problem. Dass die immer erst dann haften, wenn sie initiativ wissen, dass sie gerade auf ihren Plattformen irgendwelche schweren Delikte praktisch verbreiten, ohne es vorher zu wissen. Also auch dieses Haftungsprivileg, was im Urheberrecht übrigens abgeschafft wurde, im Persönlichkeitsrecht, müsste das möglicherweise auch überdacht werden, dass die Plattformbetreiber mehr selber in die Verantwortung genommen werden als bisher.
Frau Nukung, es gibt ja einige politische Bestrebungen jetzt auch auf europäischer Ebene, da die Betreiber härter an die Leine und enger an die Leine zu nehmen. Haben Sie da das Vertrauen, dass die Politik das mittlerweile verstanden hat, dass sie da irgendwie nachbessern muss, in welcher Form auch immer?
Was mir vor allem Sorge macht, ist, dass man die Hoffnung hat, dass Gesetze und neue Bestimmungen allein das Problem lösen werden. Also ich denke, wir haben jetzt derzeit bereits Möglichkeiten, gegen Hass und Hetze vorzugehen. Das Problem, und das wurde ja eben auch schon sehr ausführlich dargelegt, ist, dass teilweise die Mühlen der Behörden sehr langsam mahlen, was dazu führt, dass das natürlich auch in dem entsprechenden Milieu so verstanden wird, nach dem Motto, ich kann es ja machen, dann passiert nichts. Oder aber man muss auch sagen, in einigen Bereichen sind die Strafen mit Sicherheit auch ausbaufähig. Also dass man sagt, wie hoch ist das Strafmaß, was wird verhängt, wie schnell werden Dinge entschieden und vor allem, was wird überhaupt zur Entscheidung gebracht. Also wie gesagt, aus der Praxis kann ich sagen, wenn man wirklich mit so einem massiven, ich will es nicht Shitstorm nennen, das ist halt eher ein Überschütten mit Hass, das ist ein Versuch, einen Mund tot zu machen, wenn man damit konfrontiert ist, dann braucht man Hilfestellung. Das heißt, es braucht eben auch eine aktive Zivilgesellschaft. Hier sehe ich deutlich mehr Möglichkeiten, dass der Staat eben auch finanziell Organisationen unter die Arme greift, die dezidiert sagen, an uns können sich Opfer von Hass und Hetze wenden. Wir helfen ihnen. Man muss ja sagen, das Rechtliche ist ja das eine. Hinzu kommt natürlich auch noch eine gewisse Form von emotionaler Unterstützung, oder dass man Hilfestellungen bekommt, wie gehe ich denn damit um, wenn ich wirklich Angst habe? Ja, also dass jemand beispielsweise meine Adresse ins Netz gestellt hat. Wie kann ich mich selbst schützen oder wie realistisch ist es vielleicht auch, dass tatsächlich etwas passiert? Und ich finde es tatsächlich traurig, wenn man sagt, wir kapitulieren einfach vor Google, vor Facebook und so weiter. Wenn man das so sieht, dann hätte man auch nicht die EU-Datenschutz-Grundverordnung verabschieden müssen. Und man muss sagen, das ist doch ein Beispiel, wo man sieht, man kann tatsächlich etwas ändern. Europa kann einen Standard setzen. Wenn man sagt, ihr könnt gerne Datenschutzverstöße machen, dann kostet das euch eben bis zu 4% eures weltweiten jährlichen Umsatzes. Dann findet eben ein Umdenken statt. Und von daher würde ich sagen, beim Thema Datenschutz können wir tatsächlich, und da bin ich deutlich optimistischer, doch noch die Kurve kriegen, beziehungsweise wir können vielleicht eine Verbesserung des jetzigen Zustandes hinbekommen und da aufzugeben und zu sagen, werfen wir ihnen auch noch unsere die Namen unserer Kinder sozusagen in den Rachen, weil darauf läuft es ja auch hinaus. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm.
Frau Nukun, Ich nehme das jetzt mal als Schlusswort dieser Sendung, auch in Anbetracht der Sendezeit. Wir sind leider am Ende der Streitkultur angelangt. Anonym durchs Netz war unser Thema. Ich danke Ihnen beiden. Danke an die Publizistin und Politikwissenschaftlerin Katharina Nokun und an den Medienanwalt und Professor für Medienrecht Christian Scherz. Hier geht's weiter mit Kultur heute. Ich bin Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören. Bis bald.